Mephisto 97.6. Direkt.
Heute mit Leonard Römer und einem Gast, der wie wenige andere Leipzig seinen Stempel aufgedrückt hat. Seit März 2006 ist er Oberbürgermeister der Stadt. Damals gab es noch keinen Citytunnel und kein RB Leipzig. Der Kossi war erst 6 Jahre alt und in Leipzig lebten 130.000 Menschen weniger. Die Freiräume waren größer und die Mieten kleiner. Seitdem ist also viel passiert, Grund genug für einen kleinen Rückblick und ein Jahr vor der Wahl für die Frage, welche Stadt hinterlässt er seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger? Jetzt möchte ich ihn aber erstmal begrüßen, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung von der SPD. Guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Herr Römer. Guten Tag allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Wir zeichnen das Interview heute am 11. März auf. Es sind jetzt also fast 20 Jahre. Hätten Sie bei Ihrer ersten Wahl gedacht, dass Sie das so lange machen?
Ehrlich gesagt, nein. Zweimal schon, aber dass man das 3 Wahlperioden macht, hatte ich damals, glaube ich, nicht im Sinn, ja.
Sie haben in der ganzen Zeit wahrscheinlich sehr viele Interviews gegeben und Gespräche geführt. Wenn Sie mal ehrlich sind, geben Sie eigentlich noch gerne Interviews?
Kommt drauf an, mit wem. Also ich muss nicht mehr über jedes Hölzchen springen, aber darüber nachzudenken und zu erklären und zu kommunizieren, was man tut, warum man es tut, wie die Befindlichkeiten sind, wie die gesellschaftliche Situation ist, Doch, das mache ich schon gerne, weil ich glaube, dass es wichtig ist, zu versuchen zu erklären, was los ist.
Aber ist es vielleicht schon auch so ein bisschen so eine, ich will nicht Müdigkeit sagen, aber so, dass man sagt, irgendwie so langsam, so nach 20 Jahren?
Ich wurde neulich von einem Journalisten gefragt, sind Sie es nicht leid, immer wieder zu betonen, wie schlecht es in Kommunen geht? Ja, klar. Es gibt dann durchaus auch so eine Situation, wo man denkt, oh mein Gott, ich hab's doch nun schon 10.000 Mal gesagt. Aber es ist eigentlich eine ganz spannende Aufgabe zu gestalten vor Ort. Es ist eine tolle Aufgabe, auf Bundesebene mitzumischen und zu versuchen, die Dinge zu bewegen. Nein, ich kann das eigentlich nicht sagen. Manchmal bin ich müde sozusagen in der Finanzsituation der Kommunen sozusagen immer wieder dasselbe zu wiederholen. Aber ansonsten, eigentlich mache ich es gerne.
Zu erklären ist ja nur ein Teil Ihrer Aufgaben zu repräsentieren. Sie sind auch Vorsitzender des Stadtrats, Sie leiten eine große Verwaltung in Leipzig. Welche Aufgabe als Oberbürgermeister macht Ihnen denn am meisten Spaß?
Das ist eine schwere Frage.
Was sind die schönsten Momente, vielleicht anders gefragt? Also wann denken Sie, jetzt bin ich wirklich in meinem Element?
Ich halte gerne eine Grundsatzrede vor vielen Menschen. Einer der schönsten Momente überhaupt in meiner ganzen Amtszeit war der 9. Oktober 2009, 20 Jahre friedliche Revolution, und wir hatten zum ersten Mal ein großes Lichtfest geplant und wussten nicht, wie wir das angenommen. Und ich habe damals oben durch die Oper Vorhänge gelinst und geschaut, wie ist der Augustusplatz gefüllt, und da war ich wirklich total gerührt zu sehen, wie dieses Lichtfest angenommen wird und wie 100.000 Menschen sich versammeln. Also diese Momente, wenn man lange für etwas arbeitet, etwas versucht umzusetzen, einen Impuls zu geben, der dann aufgenommen wird und dann zum Erfolg führt, das sind die schönsten Momente.
Die Musik, die wir in dieser Sendung hören werden, die haben Sie ausgewählt und zusammengestellt. Wir fangen an mit einem Lied aus dem Jahr 1988, Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Wenn Sie träumen dürften, an welche Revolution denken Sie?
Das ist schon die 89er Revolution, und ich habe ja nicht umsonst Tracy Chapman genommen, weil das ist sozusagen ein Vorgriff auf die 89er-Erfahrung. Also wenn Menschen die Dinge grundsätzlich verändern und glauben, alles möglich ist, wenn alles möglich gemacht wird durch menschliche Macht, durch menschliches Auftreten, und zwar friedlich, das ist das Größte.
Tracy Chapman mit Talking About a Revolution. Ihr hört das lange Interview bei Mephisto 97.6. Heute mit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Und wir wollen starten mit einer kleinen Schnellfragerunde. Herr Jung, sind Sie bereit?
Ja, bin bereit.
Wie sind Sie heute zur Arbeit gekommen?
Mit dem Auto.
Was ist Ihr Lieblingsobjekt in Ihrem Büro?
Meine Gitarre.
Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?
Zu lesen. Endlich wieder Romane und Gedichte zu lesen.
Sie sind ja immer so ruhig und besonnen. Wann haben Sie sich zum letzten Mal so richtig aufgeregt?
Oh, das mache ich meistens etwas stiller. Aber richtig laut bin ich geworden im Stadtrat, als es darum ging, eine Autospur vor dem Bahnhof wegzunehmen und eine Fahrradspur einzurichten.
Ihre politische Überzeugung in 3 Worten.
Demokratie pur, im Bewusstsein von Artikel 1 des Grundgesetzes aus der Erfahrung des Nationalsozialismus.
Wenn Sie eine Sache einfach bestimmen könnten, welche wäre das?
Mehr Gestaltungsspielräume für Kommunen durch höhere Finanzausstattung.
Was haben Sie als Student zum letzten Mal gemacht und seitdem nicht mehr?
Zeitung ausgetragen.
Sie haben auf Lehramt studiert, können wir vielleicht gleich da einsteigen, Deutsch und evangelische Religion in Münster. Nach der Wende sind Sie dann nach Leipzig gekommen und wurden hier Schulleiter. Wie kam es eigentlich dazu? Sind Sie hier freiwillig hergekommen oder hat sich jemand herbestellt?
Mein damaliger Chef war der Schulleiter in Siegen, der auch Vorsitzender der evangelischen Schulen Deutschlands war. Und er sagte zu mir, fahren Sie mal nach Leipzig, da gibt es eine Initiative zur Gründung einer evangelischen Schule. Die wollen gerne wissen, die Bedeutung des evangelischen Religionsunterrichts für die Kanonbildung an der Schule.
Und wie haben Sie da reagiert?
Spannend, ja toll, habe ich sofort gemacht. 1991 im März bin ich zum ersten Mal nach Leipzig gefahren.
Und wissen Sie noch, als Sie hier angekommen sind, was Ihr erster Eindruck von der Stadt war?
Es war eine Katastrophe. Es hat Katzen und Hunde geregnet. Die Abwassersysteme nahmen nichts mehr auf. Es war alles grau, es war ganz, ganz, ganz viel kaputt. Es roch nach Braunkohle, nach Trabi-Verbrennung. Und ich habe gedacht, mein Gott, ist hier zu tun.
Gab es einen Moment, dann als Sie hier in Leipzig angekommen waren, wo Sie das erste Mal das Gefühl hatten, jetzt fühle ich mich richtig angekommen in der Stadt?
Als ich bin mit meiner Familie und 4 Kindern nach Leipzig gezogen und als wir das Haus in Schleusig anmieten konnten, haben wir uns sehr, sehr wohl gefühlt.
Sie sind also nach Schleusig gezogen erstmal. Und wie war da damals die Situation?
Auch viel im Umbruch, viel Gesetzlosigkeit, Schüsse an der Bushaltestelle, unklare Besitzverhältnisse, Erbpachtsysteme, die zur Disposition standen. Ja, und dennoch in dieser Stadt Bachs, in dieser Stadt Goethes, in dieser Stadt Mendelssohns, da war eine Kraft von Umbruch und Aufbruch. Und dann haben wir ganz, ganz viel Kraft gegeben, die Eltern meiner Schule, die wirklich alles verändern wollten und im großen Vertrauensvorschuss mir auch ihre Kinder anvertrauten. Ja.
War das in Ihrer Schule eigentlich Thema, dass Sie aus dem Westen kamen?
Das war 91 kein Thema. Also ich habe das nicht als Thema empfunden, aber vielleicht war ich auch zu jung dafür. Es war eher die Stimmung, der macht das anders jetzt, der macht eine neue, andere Schule, die auf Freiheit setzt. Dem vertrauen wir, dass das geht. Das Thema West-Ost war 1991, 92, die ersten Jahre in den 90ern längst nicht so dominant wie dann in den 2000ern.
Sie sind 1999 in die Politik gegangen oder in die Verwaltung. Sie sind Beigeordneter geworden für Jugendschule und Sport. Wie kam es eigentlich dazu? Hatten Sie genug von Ihren SchülerInnen an der Schule?
Ich war noch sehr, sehr jung Schulleiter geworden. Und ich war befreundet mit Wolfgang Tiefensee, der damals Oberbürgermeister wurde, 98. Und mich das dann reizte, ja, also Schule mitzugestalten, Bildung mitzugestalten, Jugendarbeit, aus der ich auch kam, und der Sport als Hobby, das war so der Zuschnitt, der mich damals so interessierte. Und vielleicht auch die Vorstellung, du kannst ja nicht mit von 40 bis 65 jetzt Schulleiter bleiben.
Gab es einen Moment, vielleicht auch vorher schon, der Sie politisiert hat? Also, oder erinnern Sie sich an eine Zeit, wo Sie politisch geworden sind?
Ich bin politisch geworden in der Oberstufe am Gymnasium, als es um die Friedensbewegung ging, um NATO-Doppelbeschluss, als es um die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ging. Mein Vater U-Boot-Fahrer. Ich glaube vor allen Dingen, die Shoah hat mich tief bewegt und dazu geführt, dass ich dann auch während des Studiums mich politisch engagiert habe, dann auch in der Fachschaftspolitik Vertreter war für meinen Fachbereich etc.
Waren Sie auch richtig auf Demos damals?
Ja.
Zum Beispiel?
Na klar. Ja, zum Beispiel gegen Atomkraft, Gorleben. Oder ich kann mich erinnern an die Gruse, wahnsinnige große Demo zum NATO-Doppelbeschluss im Hofgarten in Bonn. 300.000 Menschen.
2006, dann ein großer Schnitt. Sie sind Oberbürgermeister geworden zum ersten Mal. Wenn Sie sich an Ihren Wahlkampf von damals erinnern, welche Themen waren das, die Leipzig damals bewegt haben, die Sie vielleicht gesetzt haben? Und mit welcher Vision sind Sie angetreten?
Na, die Situation war ja sehr schwierig als Ausgangssituation. 20% Arbeitslosigkeit, hochverschuldet, Konsolidierungsziele, wenig Gestaltungsspielraum. Und ich bin eigentlich ans Werk gegangen mit dem Versprechen, wir wollen wachsen. Zusammenwachsen war ein Wahlplakat. Wir wollen wachsen wirtschaftlich, demografisch, aber auch im Hinblick auf unsere Verfasstheit. Ja.
In welche Richtung sich Leipzig dann in den nächsten Jahren entwickelt hat, darauf schauen wir dann gleich nach dem nächsten Lied. Das kannte ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Das ist Cornflake Girl 1994 von Tori Amos. Was verbinden Sie mit dem Lied?
Also Tori Amos ist eine großartige Sängerin, die mit einer unglaublichen Kraft und Dynamik eine Stimmung vermittelt, die mich immer tief bewegt.
Cornflake Girl bei Mephisto 97.6 im langen Interview heute mit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Wir wollen im zweiten Teil des Gesprächs ein bisschen darüber sprechen, wie sich Leipzig in den vergangenen 20 Jahren entwickelt hat. Gibt es denn ein Thema, bei dem Sie 2006 nicht gedacht hätten, dass Sie das heute immer noch beschäftigt?
Nein. Die Themen, die heute auf dem Tisch liegen, die lagen damals auch auf dem Tisch. Finanzielle Unabhängigkeit, Gestaltungsspielräume, kommunale Selbstverwaltung, Je nach Entwicklung kommt das eine oder das andere dazu oder wird stärker. Mobilitätswende haben wir damals schon diskutiert. Wärmewende war was Neues, also dann wirklich sozusagen der Ausstieg aus der fossilen Energie. Aber das Thema Wohnen ist viel, viel massiver, größer natürlich geworden. Aber es waren die Themen, es gibt so ein Barometer, ein OB, Oberbürgermeisterbarometer über die Jahre hinweg, wo alle Oberbürgermeister von Großstädten gefragt werden, was sind die Themen. Und dann gibt es so 10 Themen, die kommen immer mit unterschiedlicher Bedeutung, aber die flanieren durch die Zeit.
Was steht jetzt gerade ganz oben?
Ganz oben steht aktuelle Finanzsituation, ganz dicht gefolgt von Wohnsituation.
Und Wohnen ist ja in Leipzig auch ein spannendes Thema, weil sich das auch verändert hat. Also die Problemlage von großem Leerstand, als Sie angefangen haben, und heute zu eben stark steigenden Mieten. Und viele Befragte, auch zum Beispiel der kommunalen Bürgerumfrage, sagen ganz, also es steht das an erster Stelle,
Nummer
dass
eins,
Sie sagen,
ja.
Sie haben Angst vor den explodierenden Wohnkosten. Wir haben uns dazu auch mal umgehört in der Innenstadt und das klang da so.
Das Einzige, was besser werden könnte, ist das Thema Mietpreise.
Die sind hier in Leipzig viel zu hoch.
Das kann ich verstehen, ja. Hier, ich wohne ja in so einem Genossenschaftsblock. Am Grassi ist ja so eine Platte, die steht ja schon ewig, schon 100 Jahre. Aber ich möchte dort nicht ausziehen, aber die erhöhen auch mal.
Ich gehe schon davon aus, dass das in den nächsten Jahren vielleicht zunimmt.
Ich habe noch das Glück, dass mein Vermieter sich nicht zuckt.
Also ich mache eine Ausbildung mit meinem Azubi-Gehalt plus noch Unterstützung meiner Eltern plus Kindergeld plus BAföG. Ich könnte mir niemals was leisten, was irgendwie annehmbar wäre.
Was sagen Sie der jungen Frau?
Dass es wirklich eines der drängendsten Themen ist, wo wir sehr wenig Einfluss haben. Wir können versuchen, auf der kommunalen Ebene mit der eigenen Wohnungsbaugesellschaft zu agieren, auf politischer Ebene uns für bessere Wohngeldhilfen einsetzen, sozialen Wohnungsbau in einem begrenzten Umfang, so wie wir auch Fördermittel bekommen, zu unterstützen. Dann kann man noch mit einer Mietpreisbremse reagieren. Aber das ist ein echt drängendes Thema. Und wenn wir nicht mehr auf den Wohnungsmarkt an Wohnungen hineingeben. Und wenn das Bauen nicht insgesamt billiger wird, dann ist absehbar, dass die Wohnkosten sich weiter nach oben entwickeln werden, wie in den großen Ballungszentren in Westdeutschland, ja.
Sie haben aber auch mal gesagt, so steigende Mieten und steigende Wohnkosten, das gehört zu einer wachsenden Stadt einfach dazu. Ist das also ein Preis, den Sie vielleicht von Anfang an einkalkuliert haben?
Ja. Das ist die andere Seite der Medaille. In dem Moment, wo die Stadt attraktiv wird, Zuzug da ist, wo der Wohnraum knapper wird, steigen die Mieten. Auf der anderen Seite ist die Attraktivität genau das der Schlüssel, damit man eben Wachstum generieren kann, auch im Hinblick auf wirtschaftliche Entwicklungen. Und das gehört zusammen. Und der Staat hat die Aufgabe, aber dämpfend einzuwirken auf diese Mietpreisentwicklung. Man kann es eben nicht alles dem freien Markt überlassen, der einfach zu hungrig ist an der Stelle.
Die Mietkosten sind jetzt in den vergangenen Jahren nochmal stark gestiegen. Gab es einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, die politischen Instrumente reichen nicht, so wie sie sind? Wir kommen einfach nicht hinterher bei dem Wachstum, das wir haben?
Ja, 2019 war für mich so ein Moment, da hatte die Stadt die höchste Dynamik überhaupt. Natürlich auch in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Deutschen Städtetags hatte ich ja den Kontakt dann auch mit den Großstädten, wo es in besonderer Weise pressiert, also München, Stuttgart, Frankfurt, Wiesbaden, Düsseldorf, hast du die Vergleichsmomente und du siehst die Entwicklung. Wenn der Staat nicht dämpfend eingreift, dann fährt das vor die Wand und die Menschen können das nicht mehr bezahlen. Insofern auf Bundesebene der Versuch, Wohngeld nach oben zu ziehen. Zweitens das Thema sozialen Wohnungsbau anzuschieben. Ja.
Das Thema Wohnkosten ist auf Platz 1, Sie haben es eben gesagt, zu der größten Ängste und Sorgen, die die Menschen haben in der Stadt. Aber es ist da nicht alleine, sondern es steht auf einer Höhe mit der Angst vor sich ausbreitendem politischem Extremismus. Das Thema ist in der Auswertung sogar in allen Altersgruppen in den Top 3 als einziges. Haben Sie eigentlich auch Angst?
Angst habe ich nicht. Ich habe aber Sorge, dass diese Polarisierung, die wir erleben, weiter sich zementiert. Und dass insbesondere durch die gesamtgesellschaftliche globale Entwicklung Rechtsaußenkräfte stärker werden, die diese Gesellschaft auf eine Zerreißprobe stellen. Wenn wir Demokraten nicht zusammenhalten, dann kann es enge werden an vielen, vielen Stellen in dieser Welt. Das sieht man jetzt in Amerika, das sieht man in Ungarn, das sieht man selbst in so einer gefestigten sozialen Demokratie wie Schweden oder Holland. In Niederlande, Frankreich ist es bei uns eben auch eine neue Rechte, die dort entstanden ist, die in besonderer Weise mir Sorgen macht.
Auch hier in Leipzig?
Auch hier in Leipzig, natürlich. Wir sind ja nicht eine Insel in dieser Welt, sondern bei uns haben wir auch Zustimmungswerte für die AfD von 20%. Und das ist eine herausfordernde Situation.
Und das ist schon auch eine Entwicklung, die neu ist. Also es ist anders als vor 20 Jahren.
Die ist deutlich anders, ja. Also im Gefolge der Europaskepsis, im Gefolge dann der Flüchtlingssituation 2015, hat sich eine AfD aufgebaut und entwickelt, die wirklich natürlich Anlass zur Sorge gibt, aber sie macht mir nicht Angst, sondern ich glaube, dass wir gefestigt genug sind, demokratisch genug sind, um damit umzugehen.
Sie warnen ja schon seit Jahren vor Fremdenfeindlichkeit, vor Rassismus. Geht es Ihnen da aber vielleicht auch manchmal so, wie vielleicht der ein oder anderen jungen aktivistischen Person, dass sie sagt, wir kämpfen seit Jahren und trotzdem wird zum Beispiel die AfD immer stärker, werden die Ränder immer stärker? Dass Sie sagen, es war vielleicht nicht genug?
Gegenthese. Wir haben in Leipzig insgesamt eine Situation, die einen deutlichen zivilgesellschaftlichen Widerstand formuliert hat. Und zwar über alle Ebenen, gegen rechts. Unvergesslich ist für mich, wie selbstverständlich von den Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammern bis in die Sportvereine hinein ein Widerstand gegen Legida sich gefunden hat und stark formuliert hat. Ich glaube, dass Leipzig da vieles richtig gemacht hat, aber wir dürfen da nicht nachlassen. Ich glaube, wir dürfen uns nicht zurücklehnen und sagen, ja, wir kriegen das schon hin, sondern das ist ein Gebot der Stunde, dass man mit allen Kräften versucht, hier Klartext zu reden, Haltung zu zeigen, die Dinge auch benennt, sich auch auseinandersetzt mit dem Wahlprogramm einer AfD in Sachsen-Anhalt jetzt zum Beispiel, was da aufgeschrieben wird, das kann einen nur gruseln und das muss ausgesprochen werden.
Gleichzeitig ist in Leipzig die Situation ja schon so und die hat sich verschärft. Das kann man sagen, dass der Rand und das Zentrum von Leipzig sehr unterschiedliche politische Einstellungen haben im Schnitt. Wie schwer ist das eigentlich mittlerweile, Oberbürgermeister für alle zu sein?
Das sagt sich so leicht dahin, man möchte Oberbürgermeister für alle sein, aber das hat Grenzen, einfach in der formulierten Haltung, die man hat. Und damit kann ich auch mittlerweile leben.
Können Sie damit leben, dass Sie zum Beispiel 20% der AfD-WählerInnen nicht adressieren?
Ja, damit kann ich leben, weil ich glaube, es ist wichtiger, sich jeden Tag im Spiegel anzuschauen und seine Haltung zu zeigen. Natürlich immer wieder versuchen zuzugehen, zu werben für seine Position, aber das heißt ja nicht, wie sagt Luther, man muss den Leuten aufs Maul schauen, aber man muss ihnen nicht nach dem Mund reden.
Wir haben auch zu dem Thema Menschen auf den Straßen befragt. Hören wir auch mal da kurz in die Umfrage rein.
Die Menschlichkeit und damit verbunden auch die extremen Parteien, das macht uns schon Bauchschmerzen. Also die Unmenschlichkeit, so rum gesagt.
Das ist wirklich schlimm. Ich habe auch kein Verständnis für die, die solche extremen Parteien wählen. Viele, die zum Beispiel AfD wählen, die sind ja auch, oh, ich bin dagegen, endlich mal was anderes. Sinnlos.
Das ist wie überall in Deutschland sehr gruselig, finde ich. Man findet überall was Negatives, was nicht in Ordnung ist. Und dann immer sich nur darauf zu konzentrieren und nicht das zu sehen, was schon erreicht wurde, finde ich immer sehr traurig.
Reden wir zu viel über Dinge, die schlecht laufen?
Na klar. Das ist das Wesen in der Demokratie, dass natürlich besonders die Medien die Finger in die Wunden legen, die man am besten auch vermarkten kann.
Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, das in der kommunalen Bürgerumfrage auch weit oben steht unter den größten Sorgen und Ängsten und das zusammenhängt mit der Klimakrise. Leipzig ist seit 2019 im Klimanotstand laut einem Stadtratsbeschluss. Sie haben jetzt gesagt, Verkehr war 2006 auch schon Thema, aber wann haben Sie gemerkt, dass dieses Klimathema so groß wird?
Gut, ich habe das zum ersten Mal gemerkt als junger Mensch, als ich die Studien des Club of Rome gelesen habe. Wir wussten ja, was kommt. Wir wissen ja seit den 60er, den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass sich diese Dinge so entwickeln werden durch die CO2-Emissionen, die wir nicht stoppen. Seitenbemerkung. Aber konkret und deutlicher ist es in der Tat geworden durch die Klimaentwicklung seit 2010, wo wir deutlich spüren, weltweit einen Anstieg der Temperaturen, der Großwetterlagen, der Unwettersituation, der Starkregenereignisse, der klimatischen Folgen unserer falschen Wirtschaft.
Passend dazu läuft in Leipzig aktuell das nach Ihren Worten größte Umbauprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg. Verbunden mit dem Stichwort Wärmewende, weg von Gas und Öl hin zu Fernwärme und erneuerbaren Energien. Dafür soll in Leipzig jede Straße aufgebuddelt werden. Hinterlassen Sie also eine Stadt voller Baustellen?
Ich fürchte, das wird so, ja. Ich fürchte, das wird so. Aber das haben wir auch schon mal in den 90ern erlebt, als wir das ganze Gasnetz verändert haben. Also kurzum, es gibt keine Alternative dazu. Und ich finde es äußerst bedauerlich, dass die jetzige Bundesregierung einen Stopp hineingebaut hat durch die sogenannte Innovations- und Technologieoffenheit. Führt es dazu, dass wir eben verlangsamen in dem Umbau hin zur Fernwärme, zu non-fossilen Energiegewinnungen. Und das macht mir Sorge. Dadurch wird die Geschwindigkeit rausgenommen, dadurch werden Menschen nicht mehr motiviert, umzusteigen und den Fernwärmeanschluss zu legen, sondern doch noch wieder mal eine Gasheizung oder eine Ölheizung zu kaufen. Und die Dinge werden auf die lange Bank geschoben. Und das hilft uns nicht. Das hilft uns. Wie man jetzt gerade wieder aktuell sieht, im Iran die Situation führt bei uns zu Energiepreisen, die keiner will. Und das zeigt eben unsere Abhängigkeit von diesen Dingen, aus der wir raus müssen.
Und das ist ja nicht das einzige Beispiel, wo höhere Ebenen vielleicht in die Leipziger Klimapolitik, ich sag mal, ja, wie soll man das sagen, sich so ein bisschen reingrätschen. Stichwort auch aus vom Verbrenner aus oder jetzt die Solaranlagenförderung und so weiter. Wie frustrierend ist das manchmal, dass man sich in der Verwaltung da irgendwie jahrelang abmüht an einem Thema und dann kommt kurz vorm Start irgendwie eine höhere Ebene und grätscht dazwischen?
Ja, ich finde das äußerst bedenklich. Ich war mir mit Carsten Schneider völlig einig, wir müssen diesen Pfad unbedingt weitergehen, einer höheren CO2-Besteuerung. Wohl wissend, dass unsere ambitionierten Ziele wahrscheinlich in der zeitlichen
2040 klimaneutral
in der zeitlichen Achse wahrscheinlich nicht einzuhalten sind. Aber ich hätte das Ziel nicht aufgegeben, um eben im System den Druck zu haben. Und dadurch, dass jetzt im System ein Wechsel passiert, wird etwas auf die Bank geschoben und frustriert im Ergebnis natürlich uns alle.
Stichwort jetzt die sogenannte Abschaffung des Heizungsgesetzes, hatten Sie jetzt gerade angesprochen, könnte ja auch dazu führen, dass der Anteil an erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung erstmal nicht so stark steigt wie gehofft. Sind die Leipziger Klimaziele eigentlich noch zu erreichen?
Sie sind zu erreichen, aber ich habe damals schon gewarnt vor den zeitlichen Festlegungen. Ne? 2038 ist nicht zu schaffen, 2040 wird nicht zu schaffen sein. Finanziell, personell, materiell nicht zu schaffen sein.
2045?
Ich kann jetzt nicht in die Glaskugel schauen, aber wir müssen uns auf den Weg begeben, wir müssen anfangen. Und wenn ich jetzt im Quartier Süd zum ersten Mal versuche, die Fernwärmeanschlüsse zu erweitern, dann konterkariert jetzt eben das neue Heizungsgesetz der Bundesregierung genau dieses Bemühen, weil es nicht unbedingt motivierend ist, einen Fernwärmeanschluss jetzt sich zu legen oder legen zu lassen, weil man ja andere Alternativen noch hat.
Neben der Wärmewende ist ein großes Feld, das wichtig ist beim Thema Klima, die Verkehrswende. Die haben Sie ja auch symbolisch bedient mit Sätzen wie Leipzig vom Diktat des Autos abschaffen. Und tatsächlich sind die Mobilitätsziele ja fast erreicht, die wir uns bis 2030 gesetzt haben, außer beim Thema Nahverkehr. Warum?
Weil im Nahverkehr unglaublich teuer ist. Und wir sind an der Grenze dessen, was wir finanzieren können. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal. Wir versuchen, mit Hilfe der Gewinne der Stadtwerke und Wasserwerke den öffentlichen Nahverkehr zu finanzieren und geben mittlerweile über 100 Millionen Zuschuss ins System. Und das reicht nicht mehr aus. Und wir müssen aus dem städtischen Haushalt ebenfalls Zuschüsse hineingeben. Und das zeigt das Dilemma. Je mehr wir auf öffentlichen Nahverkehr setzen, wenn wir neue Linien erweitern wollen, wenn wir die Südseene bauen wollen, wenn wir in der Kieler Straße endlich die Schleife bauen wollen, dann erzeugt das einen unglaublichen Druck im System, der wieder zu finanziellen Auswirkungen kommt, die wir nicht stemmen können. Und das ist das Thema. Wir brauchen eine komplett andere Finanzierung in Deutschland des öffentlichen Nahverkehrs.
Und der städtische Haushalt, der ächzt ja jetzt schon und andere Städte haben schon angekündigt, das Angebot im Nahverkehr zu reduzieren. Droht das auch in Leipzig?
Solange ich hier Verantwortung trage, werde ich das versuchen, auf jeden Fall zu verhindern. Aber es gibt an vielen, vielen Stellen in der Tat in Deutschland diese Situation. Und da kostet ein Einzelticket 5 Euro mittlerweile. Ja? Und in Stuttgart ist es angekündigt. In München ist es angekündigt. Anderswo in Nordrhein-Westfalen ist es angekündigt. Wir brauchen wirklich einen anderen Schulterschluss auf Bundesebene und Landesebene zu dem Thema.
Sie haben ja gerade schon gesagt, solange Sie das machen, wird es nicht passieren. Aber haben Sie bei manchen Themen, wie zum Beispiel bei dem oder bei anderen, Angst, dass sich Ihr Nachfolger, Ihre Nachfolgerin einfach ganz andere Prioritäten setzt und alle Mühe umsonst war?
Deshalb ist die Mühe nicht umsonst. Also times, they are changing, oder? Sagt Bob Dylan. Und das ist, es ist, glaube ich, müßig, darüber nachzudenken, ob etwas nachhaltig wirkt in die Zukunft. Der Wähler wird entscheiden, die Wählerinnen werden entscheiden, wer der Nächste, die Nächste wird. Und man wird sehen, wie Leipzig sich dort auf den Weg macht. Aber ungeachtet bleibt man bei seinen Zielen, ja.
Bevor wir noch ein bisschen weiter auf die Oberbürgermeisterinnenwahl schauen, bleiben wir musikalisch in dem Jahrzehnt. Wir hören jetzt Come Together von den Beatles. Sie spielen ja ganz gern Gitarre. Haben Sie das auch schon mal zu Hause gespielt?
Ja, unbedingt. Das spiele ich sehr gerne.
Gitarre oder Bass?
Gitarre.
The Beatles mit Come Together bei Mephisto 97.6 im langen Interview mit Oberbürgermeister Burkhard Jung.
Eins der stärksten Stücke von den Beatles, oder?
Auf jeden Fall. Sie haben noch ein Jahr im Amt. Was wollen Sie in der Zeit noch schaffen?
Ich möchte auf jeden Fall am Leuschnerplatz weiterkommen, damit wir uns dort einen wunderschönen Park gestalten. Im Herzen in diesem Park dann das Freiheits- und Einheitsdenkmal. Ich möchte weiter daran arbeiten, dass die Wärmewende angefangen wird und wir im Südquartier dort die ersten Pilotstudien nicht nur auf dem Papier haben, sondern die ersten Erfolge sehen. Ich möchte weiterkommen bei dem Thema Naturkundemuseum, möchte weiterkommen bei dem Thema Ortelscher Freiladebahn.
Sagen Sie doch auch noch Ihr Lieblingsthema.
Ich glaube, mein Lieblingsthema
Olympia.
Olympia wäre natürlich der große Traum, dass da eine Schleife geschlossen wird und wir im Frühjahr hören, Berlin kriegt den Zuschlag und Leipzig ist dabei.
Wir haben mal in unseren Archiven gewühlt, Sie sind ja regelmäßig bei Mephisto im Interview gewesen und vor 10 Jahren haben Sie zum Thema Olympia das hier gesagt.
Letzte Frage, wann sollte sich Leipzig mal wieder für die Olympischen Spiele bewerben?
Nee, ich glaube, wir sollten uns nicht mehr bewerben. Die Olympischen Spiele haben sich so entwickelt, immer größer, immer gigantischer, immer kommerzieller, dass wir als mittelgroße Stadt im internationalen Vergleich keine Chance haben.
Die Olympischen Spiele sind ja, könnte man sagen, vielleicht noch ein bisschen größer und kommerzieller geworden. Muss man seine Meinung auch mal ändern können als Oberbürgermeister?
Nein, jetzt passt's ja. Berlin bewirbt sich und wir sind ein kleiner Juniorpartner in der Großstadtbewerbung. Und das geht.
Alles klar, dann haben wir das auch geklärt. In einem Jahr ist ja die Oberbürgermeisterinnenwahl. Wie entscheidend, wie richtungsweisend wird eigentlich diese Wahl sein für Leipzig?
Die Position des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin nach sächsischer Gemeindeordnung ist eine sehr, sehr starke. Als Vorsitzende des Stadtrats ist diese Stimme wesentlich für die Tagesordnung. Als Vorsitzender der Stadtverwaltung entscheidet diese Person sehr, sehr stark über die Konzentration des Amtes, was den Stadtrat erreicht. In der Repräsentanz nach außen ist es die größte ostdeutsche Stadt neben Berlin, die eine Stimme hat, die gehört wird. Also es ist schon eine sehr, sehr verantwortungsvolle, aber auch kommunikativ starke Position, die man spielen kann. Und für Leipzig als Hoffnungsschimmer für den Osten insgesamt wäre es sehr, sehr schön. Wir würden an der Progressivität dieser Stadt festhalten, an der Vielfalt und an der demokratischen Tradition dieser Stadt festhalten und nach vorne denken. Und natürlich als Sozialdemokrat finde ich das äußerst gelungen in sozialdemokratischer Hand.
Sie haben jetzt gesagt, eine starke Position, aber man muss ja sagen, Sie hinterlassen ja auch eine Stadt mit einem riesigen Schuldenberg. In den nächsten 2 Jahren wurde schon angekündigt, dass deutlich weniger investiert werden kann als bisher. Wie viel Spielraum hat denn eigentlich noch Ihr Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin, um selbst Dinge zu gestalten?
Also zurzeit ist der Gestaltungsspielraum wirklich deutlich geringer geworden. Alle setzen darauf, dass Reformen in Deutschland greifen, dass wir über Aufgaben reden, dass wir über Wirtschaftsentwicklung wieder positive Nachrichten hören. Es wird sich in den nächsten 2, 3 Jahren entscheiden, ob Leipzig sich wieder auch aus eigener Kraft gestaltend entwickeln kann. Ich bin da sehr zukunftsfroh, weil wir alles mitbringen. Wir haben die wirtschaftliche Substanz, wir haben die intellektuelle Substanz, wir haben die kritische Größe, um im europäischen Konzert mitzuspielen. Es wird jetzt ganz stark von Weltpolitik und deutscher Politik abhängen.
Jetzt haben Sie gesagt, in den nächsten 2, 3 Jahren. Vor einem Jahr haben Sie gesagt, in den nächsten 2 Jahren. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Zeitplan?
Also wir klappen immer nach. Gewerbesteuer ist das Ergebnis einer wirtschaftlichen Entwicklung, die etwa so 2 Jahre Verzögerung hat. Und wenn ich mir anschaue, in welcher Situation die aktuell die deutsche Automobilindustrie ist, dann weiß ich, dass wir mindestens noch 2, 3 Jahre brauchen, bis sie hoffentlich wieder greift.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Und dann reden wir über eine 2- bis 3-jährige Verzögerung oder eine noch längere.
Wenn Sie Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin, ohne zu wissen, wer es ist, einen Ratschlag mit auf den Weg geben dürfen, welcher wäre es?
Ich formuliere ganz gern 5. Haben wir die Zeit?
Wenn es 5 kurze sind?
Ich versuche es kurz. Erstens, arbeite mit der Verwaltung und nicht gegen die Verwaltung. Zweitens, nimm den Stadtrat ernst und nimm ihn mit. Er ist nur so gut, wie du ihn fütterst mit Informationen. Drittens, bedenke immer, wenn du redest, es könnte einer im Publikum sein, der von der Sache viel mehr versteht als du selbst. Viertens, sage nie die Unwahrheit, wissentlich die Unwahrheit. Schweige lieber, aber sage nie die Unwahrheit, auch gegenüber den Medien. Und fünftens, du musst die Menschen mögen.
Gibt's was, worauf Sie sich freuen, wenn dann Ihre Zeit vorbei ist als Oberbürgermeister?
Ja, Zeit für meine Familie.
Unsere Zeit im Interview, die ist jetzt auch schon fast vorbei. Ich möchte mich noch kurz bedanken bei Isabella Klose und Fabian Schaar für die Redaktion und unserem Techniker Marcel Littek. Und natürlich bei euch fürs Zuhören. Das ganze Gespräch könnt ihr nachhören auf unserer Website mephisto976.de. Und natürlich möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Burkhard Jung, für das Gespräch. Danke, dass Sie da waren.
Danke, Herr Römer.
Und zum Abschluss können Sie sich noch kurz verabschieden. Was möchten Sie denn Leipzig noch sagen?
Ach, diese Stadt ist wundervoll und hat eine Kraft und eine großartige zivilgesellschaftliche Landschaft. Es macht Spaß, hier zu leben. Lord, if I ever need it.